Was würde es für deinen Tag heute bedeuten? Was würdest du tun? Was würdest du fühlen? Oder was würdest du ändern, wenn du jetzt erfahren würdest, dass du im Lotto gewonnen hast und heute Nachmittag jemand vorbeikommt mit einem Koffer voller Geld, sagen wir so 10 Millionen Euro? Hätte das Auswirkungen für deinen Tag? So. Oder für diejenigen, die sagen, ach, mit Geld habe ich es nicht so. Wenn du jetzt erfahren würdest, dass du Besuch kriegst heute Nachmittag, ganz spontan, überraschend, jemand, auf den du dich wirklich freust, den du gerne zu Besuch hast, den du gerne magst, hätte das Auswirkungen auf deinen Tag, was du denkst, was du fühlst, was du tun wirst nachher, wenn du heute Nachmittag Besuch bekommst? Oder wenn du erfährst, dass heute Nachmittag jemand kommt, weiß ich nicht, 17 Uhr, der alle deine Schulden übernimmt. Alles bezahlt. Hätte das Auswirkungen für den Tag? Oder wenn du wüsstest, dass eine Krankheit, unter der du vielleicht seit langer, langer Zeit leidest, heute Nachmittag um 17 Uhr ist die Krankheit vorbei. Alle Schmerzen sind weg. Hätte das Auswirkungen für jetzt? Bis zu dem Zeitpunkt, bis das eintritt. Hätte das schon jetzt Auswirkungen? Oder all dein vielleicht... Sagst du, ich kann es mir nicht vorstellen, so krank zu sein. Vielleicht hast du andere Probleme, ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es Enttäuschungen in deinem Leben, tiefe Verletzungen, die du hast, Konflikte, die du mit dir trägst. All das ist um 17 Uhr schlagartig versöhnt und vorbei. Alle Probleme sind gelöst. Hätte das Wissen darum, dass das um 17 Uhr passiert, Auswirkungen für deinen Tag, bis das eintritt? Ihr Lieben, ich muss kein Prophet sein und du auch nicht, um zu wissen, das würde was ändern. An deiner inneren Haltung, vielleicht an deinen Plänen, an deinem Leben. Es hätte Auswirkungen schon jetzt, obwohl der Zeitpunkt, wenn es eintritt, noch gar nicht da ist. Ihr Lieben, Advent, das habe ich schon am ersten Advent, ein paar Wochen her, da habe ich euch das schon erzählt, Advent hat 3 Aspekte. Advent kommt ja von dem lateinischen Wort adventare, das heißt so viel wie Ankunft, Ankommen, Kommen, das Kommen von Jesus. Und wir denken an dieses Kommen in 3 Aspekten: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Der erste Aspekt von Advent ist, Jesus ist gekommen. Vor 2000 Jahren ist er gekommen. Und an Heiligabend, da lesen wir diese Texte und wir erinnern uns und wir feiern das, dieses Gekommensein vor 2000 Jahren. Der zweite Aspekt ist, dass Jesus wiederkommt, jetzt, er kommt jetzt. Deswegen bist du heute hier. Ich weiß nicht, warum du dich aufgemacht hast, aber eins darf ich dir sagen. Jesus will dir heute begegnen. Das ist der zweite Aspekt von Advent. Er kommt jetzt, in jedem Augenblick, will er in dein Leben hineinkommen. Und der dritte Aspekt von Advent ist, Jesus kommt wieder. Er wird einmal wiederkommen. Er wird diese Welt neu machen und umgestalten. Und alle Welt wird es erleben. Wir werden es sehen, dass Jesus wiederkommt und alles neu macht. Und dieser dritte Aspekt von Advent, um den soll es heute gehen, und die Bedeutung dieses Aspekts für unser Leben. Und da möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Geschichte von einem Mann namens Paulus von Tarsus. Vielleicht habt ihr den schon mal gehört hier an einem der Sonntage. Seine Mama und sein Papa, die haben ihn nicht Paulus von Tarsus genannt, sondern sie haben ihn auf den klangvollen Namen Saul getauft haben sie nicht, aber sie haben mir den Namen Saul gegeben. Aber Saul, Saulus, das ist auch schon wieder die lateinisierte Version. Mama von Paulus hat ihn Shaul genannt, denn er wurde benannt nach dem großen ersten König von Israel, Saul, der große König, der erste von Israel. Und was für eine Hoffnung lagen auf diesem ersten Shaul. Der war ein Kopf größer als alle Israeliten, so beschreibt das das erste Buch Samuel. So ein Mann voller Leidenschaft, voller Power. Und was für eine Hoffnung lagen auf dem kleinen Shaul, Paulus, über den wir heute nachdenken wollen. Auch er war voller Leidenschaft, erfahren wir. Ein Eiferer für den Herrn, so beschreibt er sich selber. Und wenn man das Wort Eiferer, Zelot im Hinterkopf hat. Jeder Jude weiß sofort, was gemeint ist. Das ist nicht einfach nur Leidenschaft. Die Zeloten waren eine Gruppe, eine Widerstandsgruppe in Israel damals, die auch bereit waren, Gewalt einzusetzen für die Ehre Gottes. So. Und Paulus, nachdem er zum Pharisäer wurde und ganz viel über Gottes Wort und Gott gelernt hat, wir wissen nicht, ob er wirklich Zelot war und Widerstandskämpfer war, aber wir wissen zumindest, dass er sympathisiert hat. Und er war auch bereit, Gewalt anzuwenden für die Ehre Gottes. Deswegen hat er die erste christliche Gemeinde damals verfolgt. Männer, Frauen und Kinder aus den Häusern reißen lassen, ins Gefängnis schleppen lassen. Dazu war er durchaus bereit. Und bei der Steinigung von Stephanus stand er dabei und hat sich gefreut. So beschreibt das Lukas in der Apostelgeschichte. Lukas, der Paulus gut kannte. Und als Paulus die Christenverfolgung ausweiten wollte, auf seinem Weg, da begegnet ihm auf einmal Jesus. Und es hat alles geändert. In diesem Augenblick, als er Jesus begegnet, hat er erkannt, Jesus ist tatsächlich der Messias, der König, der kommt und der einmal alles neu machen wird. Und diese Überzeugung, da hat unglaubliche Auswirkungen gehabt auf Paulus. Denn Paulus hat etwas verstanden, was jeder Jude sehr schnell versteht, was uns häufig nicht so schnell eingeht, dass das nämlich nicht privatistisch, nicht egoistisch ist. Nicht für mich, sondern eine Auswirkung für alle Welt hat. Weil Jesus der Messias der ganzen Welt ist. Und deswegen hat Paulus sein ganzes Leben auf dieses Ziel hin ausgerichtet, auf diesen Tag, wenn Jesus, König Jesus, wiederkommt und alles neu macht. Alle Menschen sollten erfahren, dass Jesus der Herr ist, der Messias, der kommt, um die Welt zu erneuern, weil es ein unglaublichen entscheidend ist für diesen Tag und für jedes Leben, ob an diesem Tag wir zu ihm gehören oder nicht. Und deswegen hat Paulus, ihr könnt das nachlesen in der Apostelgeschichte, sofort angefangen, von Jesus zu erzählen. Sofort ist er losgegangen und hat den Menschen von Jesus erzählt. Das ist sein wichtigster Lebensinhalt geworden. In drei Teile gliedern wir Missionsreisen, hat Paulus unternommen. Die erste mit seinem Mentor Barnabas und dann um 50 nach Christus, ein bisschen früher, kurz vor 50 nach Christus, mit einem neuen Team. Mit Silas, mit Timotheus und Lukas ist er losgezogen. Und er wollte Asien offensichtlich vollkommen erreichen. Er ist in den Bereich gegangen, wo er schon mal war, nämlich mit Barnabas. Offensichtlich war so ein Perfektionismus auch im Herz von Paulus drin. Und er wollte Asien vollkommen machen. Wir sehen das in den Bewegungen, wie er sich in Kleinasien bewegt hat. Aber Gott hat immer wieder gesagt, nein, ich habe einen anderen Plan. Und Gott hat ihn woanders hingeschickt. Er hat ihn nach Europa geschickt. Und ein Schlüssel für Europa, eine Schlüsselstellung, hatte dabei eine Stadt, Philippi. Philippi war damals eine bedeutende, wichtige Stadt mit einem strategisch wichtigen Standpunkt. Philippi wurde gegründet von Philipp von Mazedonien, das ist der Vater von Alexander dem Großen. Und Philippi war deswegen so wichtig, weil es an der Südküste des Mittelmeeres lag, also im nördlichen Mittelmeer, und zwar auf einem schmalen Landstreifen. Im Süden von Philippi war das Mittelmeer, so, damit hatte das auch Seewege angeschlossen, das war wichtig. Und im Norden von Philippi, wenige Kilometer nördlich, begann ein gigantisches Gebirge, heute noch, was sich durch Griechenland zieht. Alle Handelswege von Osten nach Westen in Südeuropa oder auch in den Norden, du kamst nämlich durch das Gebirge nicht durch, mussten um das Gebirge rum. Das heißt, du musstest unten über Philippi queren am Mittelmeer. Das heißt, alle Handelsrouten gingen durch Philippi. Aber auch alle strategischen Heeresbewegungen von Soldaten, die hin und her bewegt wurden, gingen alle durch Philippi, an dieser schmalen Stelle zwischen dem Gebirge und zwischen dem Mittelmeer durch. Strategisch ein wahnsinnig wichtiger Ort. Viele Kriege hat es deswegen um Philippi gegeben. Auch die Römer haben es irgendwann aus strategischen Gründen erobert. Und einer, der dachte, Philipp von Mazedonien hat, nach dem ist Philippi benannt. Ich möchte auch eine Stadt nach meinem Namen haben. Das war Kaiser Augustus. Ihr kennt den nicht persönlich, aber in der Weihnachtsgeschichte, da begegnet der Name auch. Das ist tatsächlich der Augustus, der gelebt hat zur Zeit, als Jesus geboren wurde. Und er hat die Stadt umbenannt in Colonia Augusta Julia Philippensis. Man kann es kompliziert machen, aber... Colonia Augusta Julia Philippensis. So hat er die Stadt genannt. Augustus steckt natürlich drin, hat niemanden interessiert. Sie haben es weiter Philippi genannt und deswegen ist es auch in der Bibel als Philippi weiter überliefert. So. Aber ein wichtiger Aspekt, ein wichtiges Wort taucht in dem Namen Colonia Augusta Julia Philippensis auf, nämlich Colonia. Rom hat es zu einer römischen Kolonie gemacht. Warum? Sie konnten ihr Heer, Soldaten konnten sie einfach hinschicken, aber sie wollten das strategisch sichern. Ja? Denn wer Philippi hält, der kontrolliert die Heeresbewegung und die Handelsbewegung in Südeuropa. Und deswegen wollte Augustus, dass da sich Römer ansiedeln, am besten römische Veteranen, die das Stadt auch halten können, wenn es ihre Heimatstadt ist. Und deswegen hat er den Römern in Philippi römisches Stadtrecht gegeben und hat gesagt, wenn ihr als Römer in Philippi lebt, habt ihr dieselben Rechte, als wenn ihr in Rom lebt. Das war ein Riesending damals. So wichtig, so strategisch wichtig war Philippi. Aber es gab noch jemanden, für den Philippi strategisch wichtiger war, jemand, der durchaus bedeutender war als der Kaiser. Und das war Gott. Und er hat Paulus nach Philippi gerufen durch einen Traum in der Nacht, wo ein Mazedonier gewunken hat und gesagt, komm rüber und hilf uns. Und er ist aufgebrochen mit seinem Team Silas, Timotheus und Lukas und ist nach Philippi gereist. Und im Philipperbrief nennt Paulus sogar, spricht er die Philipper sogar an in Philippa 3, Vers 20 als Kolonie des Himmels. Da ist dieses Colonia Augusta Julia Philippensis, da ist dieser Koloniegedanke drin und er spricht sie an als Kolonie des Himmels. Wahnsinn. Wie ist diese Kolonie gegründet worden, des Himmels? Paulus kommt nach Philippi und er hat es eigentlich immer gleich gemacht. Er hat erstmal eine Synagoge aufgesucht, um jüdischen Männern von Jesus zu erzählen. Aber es gab eine Synagoge nur, wenn es 10 jüdische Männer gab. Die gab es offensichtlich nicht. Und deswegen ist er zu einem Ort gegangen, an einem Fluss, wo sich Frauen zum Gebet getroffen haben. Und dann hat er den Frauen ganz pragmatisch von Jesus erzählt. Und eine Frau, eine Lydia, die aus Kleinasien stammte, gar keine Jüdin war ursprünglich, der hat Gott ein besonderes, offenes Herz geschenkt. Und sie hat Jesus als ihren Messias und König, der kommt, angenommen. Und sie war so begeistert davon, dass sie Paulus, Silas, Timotheus und Lukas genötigt hat, bei ihr einzuziehen und bei ihr zu wohnen. Auch das war eine schwierige Sache, eine alleinstehende Frau, wo 4 Männer einziehen. Das war damals nicht so ein kleiner Skandal. Deswegen haben sie sich erst gesträubt. Sie sind dann aber, haben das aber gemacht und in dieser Folge haben sich in dem Haus von Lydia hat sich die erste Hausgemeinde, die erste Gemeinde in Europa gegründet. Die Gemeinde in Philippi ist da entstanden. Und von diesem Haus aus ist Paulus offensichtlich vor allen Dingen mit Silas immer wieder in die Stadt gegangen und hat Menschen von Jesus erzählt. Und wer die Botschaft aufgenommen hat, den hat er in die Hausgemeinde gebracht. Und dort hat er mehr erfahren und die Gemeinde ist gewachsen. Leider gab es eine schwierige Situation, eine junge Frau, eine junge Sklavin, die von einem bösen Geist besessen ist, war, die ist immer hinter Paulus und Silas hergelaufen und hat gesagt, die beiden Männer, das sind Diener des höchsten Gottes, die wollen euch sagen, wie ihr gerettet werdet. Das ist zwar die Wahrheit, aber die Wahrheit aus einem vertrauensunwürdigen Mund, die glaubst du nicht. Wenn dir ein Lügner die Wahrheit sagt, ziehst du es gleich in Zweifel. Die Wahrheit aus einem vertrauenswürdigen Mund, die nimmst du viel eher an. Und deswegen hat Paulus gesagt, das geht hier zu weit. Junge Dame, Du bist frei, hat den Geist ausgetrieben. Für die junge Dame war das gut, für die Besitzer dieser Frau nicht. Die waren ziemlich pikiert. Sie haben nämlich relativ viel Geld mit der Wahrsagerei dieses Geistes verdient und haben Paulus vor Gericht gestellt. Man hat ihn im Schnellverfahren auf dem Marktplatz gleich verurteilt, auspeitschen lassen, ins Gefängnis gesteckt, mit blutigen Rücken, in die Füße in Block eingeschlossen, angekettet, Tür zu, verschlossen. So. Jetzt war Paulus das erste Mal selber im Gefängnis, wegen seines Glaubens, wegen Aufruhr. Naja, so zu Unrecht. Und trotzdem das erste Mal hat er am eigenen Leib erlebt, was es heißt, wegen seines Glaubens verfolgt zu werden, so wie er das am Anfang gemacht hat. So. Und was macht er? Was war das Erste, was er gemacht hat? Er singt. Er hat nichts Besseres zu tun, als mit Silas ein Loblied anzustimmen. Und sie haben die Nacht Gott gelobt und zu seiner Ehre Lieder gesungen. Das war das Herz von Paulus. So, er singt und lobt Gott. Und was passiert? Wie ein Erdbeben geht durch das Gebäude. Die Ketten springen ab, die Türen springen auf, die Schlösser von dem Block gehen auf. Er ist frei, aber er geht nicht. Warum? Weil in diesem Augenblick auch der Wächter des Gefängnisses aufwacht. Und er zieht sofort sein Schwert, als er sieht, die Türen sind offen. Aber nicht um zur Tat zu schreiten, sondern um sich das Leben zu nehmen. Weil er weiß, er ist derjenige, der Verantwortung hat für diese Gefangenen. Und es sieht so aus, als wenn er alle Zellen aufgeschlossen hat. Das heißt, wahrscheinlich um die Ehre seiner Familie zu schützen, wollte er sich selber umbringen, damit es so aussieht, als wenn man ihn überwältigt hätte. Er will sich umbringen, das Leben nehmen. Aber dann sieht er im letzten Moment noch, dass Paulus und Silas brav in ihrer Zelle sitzen und singen. So. Also ist er reingegangen und er fragt sie, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und er meint, sicher nicht ewiges Leben, sondern er meint einfach, wenn die abhauen, dann werden die Stadtoberen ihn zur Rechenschaft ziehen, da rollt sein Kopf so. Und Paulus nutzt es sofort als Anknüpfungspunkt, weil er hat sein ganzes Leben darauf ausgerichtet. Und sagt, du fragst nach Rettung? Ich antworte mit Jesus. König Jesus kommt. Und in dieser Nacht nimmt nicht nur der Kerkermeister, sondern sein ganzes Haus Jesus als Herrn an. Sie lassen sich taufen, er versorgt die Wunden und er kümmert sich um Paulus. Er fährt bei der Gelegenheit, dass Paulus römisches Stadtrecht hat. Das war eine heiße Sache in Philippi, ich habe es gerade gesagt. Ein römisches Stadtrecht in Philippi, einfach mal schnell ausgepeitscht und ein Schnellverfahren ins Gefängnis gesteckt. Oh, das gab Ärger. Deswegen kamen die Stadtältesten und haben ihn freundlich gebeten, doch Philippi zu verlassen und gar nicht erst viel noch darüber zu reden. Und Paulus und Silas, die machen das auch. Sie verlassen Philippi, Timotheus und Lukas aber bleiben offensichtlich da und bauen weiter die Gemeinde in Philippi aus. 10 Jahre später. Paulus ist wieder im Gefängnis. Diesmal nicht kurz. Kein Kurzaufenthalt. Nicht eine Nacht, sondern über Jahre. Er ist in Rom, in Gefangenschaft. Die Gefangenschaft in Rom hat damit angefangen, dass er in Hausarrest war. Das war noch einigermaßen komfortabel. Er war, Apostelgeschichte 28 beschreibt, er ist in seiner Mietswohnung und die Menschen können kommen und gehen. Es steht ein Wächter vor der Tür, damit er nicht abhaut, aber er hat relativ viele Freiheiten. Und er erzählt von König Jesus, der kommt. Und es bildet sich in seiner Mietswohnung, in Gefangenschaft, eine Hausgemeinde in Rom. So. Später erfahren wir dann, dass er wirklich im Kerker war. Und er hat auf seine Hinrichtung gewartet. Das war eine ganz andere Situation. Da waren nicht mehr so viele Freiheiten, keine mehr. Da hat er nur noch darauf gewartet, dass das Urteil vollstreckt wird und er hingerichtet wird. Aber dazwischen gab es so eine kleine Phase der Haftverschärfung. In der hat Paulus wahrscheinlich den Philipperbrief geschrieben. Denn im Philipperbrief beschreibt er, dass er in Fesseln ist, so sagt er das. Das griechische Wort ist Desmos. Desmos beschreibt eine Kette, wo an jeder Seite eine Fußfessel ist. Und die eine Fußfessel hatte Paulus am Bein und die andere hatte ein Soldat am Bein. Das ist das Prinzip bei dieser Fußfessel. Und der Soldat hatte 8 Stunden ungefähr Schicht, dann kam der Nächste und haben die sich abgewechselt. Und so war der dann deutlich haftverschärft. Es durfte immer noch jemand kommen, aber es war nicht mehr klar, wie die Situation ausgeht. Es konnte sein, dass er freigelassen wird. Es gibt Hinweise im Philipperbrief, dass Paulus sagt, Ich würde mich freuen, euch bald wiederzusehen. Also diese Hoffnung gibt es bei ihm noch, dass er die Philipper nochmal sieht. Aber man erkennt auch schon den realistischen Blick, dass er davon ausgeht, dass er wahrscheinlich hingerichtet werden wird. Es ist nicht klar, wie es ausgeht. Die Gemeinde in Philippi hat ihn in dieser Zeit sehr unterstützt. Die Philipper waren ihm irgendwie immer treu, weil sie sich daran erinnert haben, was er für sie getan hat. Durch die Predigt und das Engagement von Paulus sind sie zum Glauben gekommen an König Jesus. Und an dem Tag, wenn Jesus wiederkommt, dann werden sie ihm als Freund begegnen. Das hat einen ewigen Unterschied in ihrem Leben gemacht. Und dieser Unterschied, der ist ihnen nachgegangen. Und deswegen haben sie für Paulus gesammelt, weil sie wussten, er kann im Gefängnis, in dieser Haftverschärfung, kann er nicht arbeiten gehen und sich selbst versorgen. Also haben sie Geld gesammelt und sie haben einen Boten hingeschickt zu ihm, Epaphroditus. Und Epaphroditus hat nicht nur die Aufgabe gehabt, das Geld zu bringen, sondern er ist auch da geblieben, weil Paulus konnte Briefe schreiben und predigen und von Jesus erzählen, aber kochen war vielleicht nicht so die vordringlichste Fähigkeit von ihm. Das heißt, Epaphroditus hat ihn tatsächlich versorgt und er ist ihm zu einem Freund geworden, zu einem engen Freund. So beschreibt Paulus das im Philipperbrief, aber er ist krank geworden, sehr krank, sterbenskrank. Es sah so aus, als wenn er sterben würde. Und als Epaphroditus die Krankheit überstanden hat, hat Paulus ihn mit diesem Brief, den er geschrieben hat an die Philipper, zurück nach Philippi nach Hause geschickt, weil er vermutet hat, dass die Philipper sich schon Sorgen um ihn machen. Und dieser Philipperbrief, den nennen wir heute oft den Freudenbrief, weil es keinen Brief von Paulus gibt, der so häufig das Wort Freude, das Wort Dankbarkeit oder Lob mit sich trägt. Das ist der Freudenbrief des Paulus. Und es gibt kein Wort der Klage. Ich habe gerade seine Situation beschrieben, wie er lebt, die Haftverschärfung, all das. Er klagt nicht einmal über seine Situation und die Umstände, unter denen er lebt. Nicht ein einziges Mal. Er ruft die Philipper auch nicht dazu auf, betet, dass ich freikomme. Findet ihr an keiner Stelle. An der Stelle findet ihr stattdessen so Sätze wie Philipper 1, Vers 21, Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Er sagt, es wäre so viel besser zu sterben, um bei Christus zu sein. Was wollen Sie mir nehmen, mein Leben? Sie bringen mich nur vor meinen Herrn. Das ist der Gedanke von Paulus. Ja? Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Wenn Sie mir heute das Leben nehmen, stehe ich heute Abend vor meinem Herrn. Aber es wäre für mich besser, dass Sie das täten. Aber für euch und Gottes Reich wäre es besser, wenn ich noch bliebe. Und deswegen bleibe ich gerne, um weiter Gottes Reich zu bauen. Das sind die Gedanken von Paulus in dieser Situation. Freude, Dank, Lobpreis, die häufigsten Worte, trotz Gefängnis, Haftverschärfung, der drohenden Einsamkeit, weil sein guter Freund und Versorger Epaphroditus wieder nach Hause geht, und der anstehenden Todesstrafe. Und vielleicht der Höhepunkt dieser Freudenbotschaft, die ist heute Predigttext. Und sonst sage ich fast immer, wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt sie gerne auf und dann sage ich die Stelle. Heute sage ich das nicht. Wenn ihr sie schon aufgeschlagen habt oder aufschlagen mögt, hindere ich euch nicht daran. Ja. Aber hört mal zu. Der Predigttext heute hat nur 4 Verse. Philipper 4, Vers 4 bis 7. Und vielleicht merkt ihr da die Atmosphäre, das Herz von Paulus. In dieser schrecklichen Situation. Paulus schreibt, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Was für Worte. Was für ein Herz, was sich hier ausdrückt. Was Paulus sagt, es freut euch in dem Herrn alle Wege. Das heißt, in allen Umständen, egal was passiert. Gefängnis, Haftverschärfung, anstehende Todesstrafe. Abermals sage ich, freut euch. Und egal, was sie euch antun, Lasst die Menschen, lasst eure Güte, das eure Freundlichkeit, die Zuwendung Gottes spürbar werden durch alles, was ihr tut. Zu jedem, damit sie dadurch Gottes Zuwendung erleben, denn der Herr ist nahe. Und in all den Gründen, die wir in der Welt zum Sorgen haben, sagt er, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen, lasst eure Bitten in Gebet und Flehen. Das ist Gebet, das ist Bitte für uns selbst. Und das Wort für Flehen heißt so viel wie Fürbitte, die Bitte für Menschen, in denen wir in Liebe und Sorge verbunden sind. Denn auch das macht uns manchmal irre in dieser Welt. Lasst eure Bitten in Gebet und Flehen, in Bitte und Fürbitte vor Gott mit Danksagung kund werden. Weil ihr wisst, dass ihr allen Grund zum Danken habt. Weil Gott euch sieht und euch hört. Und er weiß, wie es euch geht. Und er hat einen Plan, diese Not zu wenden. Das darfst du wissen. Und der Friede Gottes, der Shalom, Eirene im Griechischen, das ist eine Ruhe, ein Frieden, eine Gelassenheit, ein tiefer, tiefer Frieden im Herzen über jede Situation, der höher ist als alle Vernunft, den du nicht verstehen kannst, der weltlich nicht zu erklären ist. Dieser Frieden über jede Situation, der wird eure Herzen und Sinne in Christus bewahren. Unsere Herzen, das ist der Ort unserer Entscheidungen, und der Sinn, da geht es um Gesinnung. Philipper 2, der Christushymnus. Hat dieselbe Gesinnung, wie sie in Christus war. Da steckt das drin, also unsere Herzenshaltung. So, wie wir leben, die wird dieser Frieden bewahren. Wie ist das möglich? Trotz aller gefährlichen Umstände, Haftverschärfung, Einsamkeit, drohende Todesstrafe, Unrecht, Folter, voller Freude, Dankbarkeit und Gelassenheit und Frieden, trotz allen Umständen. Mit den Verfolgern freundlich, liebevoll und respektvoll und gütig zu sein, trotz allem, was sie dir vielleicht angetan haben, so sehr, dass diese Verfolger zum Glauben kommen. Das ist das, was Paulus beschreibt. Epheser 4, Vers 22 beschreibt er, dass Soldaten zum Glauben an Jesus gekommen sind durch die Begegnung mit Paulus in dieser Haft. In allem Mangel, und Paulus hat wirklich Mangel erlebt, mehr als wir uns vorstellen können. In all dem Mangel keine Sorgen zu machen, sondern voller Dankbarkeit die Anliegen, die er hat und die auch berechtigt sind, vor Gott zu bringen, weil er weiß, Gott kümmert sich. Und so in jeder Situation einen Frieden zu haben, der hinausgeht über alles, was wir erklären und verstehen können. So, wie ist es möglich? Paulus gibt die Antwort. 4 kleine Worte. Und damit, ich könnte es jetzt auswendig sagen, wie gesagt, es sind 4 Worte, ist nicht schwer, aber ich möchte sie euch vorlesen, um euch daran zu erinnern, das ist nicht, bin nicht ich, der das sagt. Das ist Paulus, der es in Gottes Wort, der es gesagt hat, selber gesagt hat, und es ist Gottes Wort, in dem es steht. Der Grund ist, der Herr ist nahe. 4 Worte. Der Herr ist nahe. Das ist der Grund. Das ist das Zentrum dieses Textes. Und das ist das Zentrum von Paulus' Leben. Das alles, das ist der Grund für alles, was wir sehen. Weil König Jesus wiederkommt, hat Paulus versucht, so viele Menschen wie möglich damit zu erreichen, mit dieser Botschaft von ihm, bevor er kommt, damit sie ihn als ihren König willkommen heißen. Weil König Jesus wiederkommt, wollte er ihm so ähnlich werden, wie es nur geht, damit er würdig ist, wenn er kommt. Das ist das, was er im Philipperbrief schreibt. Weil König Jesus wiederkommt, konnte er allen Mangel, alle Entbehrung, alle Not ertragen und hat gesagt, alles Leiden dieser Welt fällt nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden wird. Römer 8, Vers 18. Weil König Jesus wiederkommt, konnte er jetzt schon so leben, als wäre er da. Weil Jesus wiederkommt und weil er das wusste, hatte er einen Frieden, eine Freude und Dankbarkeit im Leben, die wir weder erklären können, noch spüren können an vielen Tagen und die wir heute oft vermissen. Und wisst ihr, was der Grund ist, warum wir diesen Frieden oft nicht erleben und ihn vermissen? Weil unser Glaube sehr diesseits bezogen ist. So. Und das hat auch eine Wahrheit. Jesus will in unserem Leben einen Unterschied machen, hier und heute. In deiner Not, in deinem Leid, in alledem will er einen Unterschied machen. Aber unsere Hoffnung ist doch, dass Jesus jetzt in unser Leben kommt. Der zweite Aspekt von Advent, den heben wir doch immer hervor. Hör Adventspredigten rauf und runter. Ohne es kontrolliert zu haben, würde ich schätzen, 80% gehen um den zweiten Aspekt von Advent, dass Jesus jetzt wiederkommen, jetzt kommen will in dein Leben. Wir wollen, dass er jetzt die Not der Welt beendet. Wir wollen, dass er jetzt einen Unterschied in unserem Leben macht, dass wir jetzt heile werden, dass wir jetzt gesund werden, dass wir jetzt keine Konflikte mehr haben, dass jetzt etwas passiert. Deswegen muss er noch lange nicht wiederkommen, aber wir wollen für uns jetzt, privatistisch, wir wollen jetzt einen Unterschied erleben. So. Und das ist nachvollziehbar, weil das Leid manchmal so groß ist. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Und die halbe Wahrheit ist manchmal auch eine ganze Lüge, wenn ich den Rest verschweige. Und es gibt Prediger, die heute sich hinstellen und sagen, du musst es nur ergreifen, du musst nur jetzt das Heil und die Heilung ergreifen, den Segen ergreifen, Wohlstand ergreifen, finanzielle Absicherung ergreifen, dann wirst du das jetzt erleben. Und ich sage euch, das ist die halbe Wahrheit und damit ganz häufig eine ganze Lüge, wenn ich den Rest verschweige. Jesus kommt wieder. Dann wird es in Fülle geschehen. Bis dahin werden wir einiges erleiden müssen und durchstehen müssen, so wie Paulus das getan hat. Und viele Glaubenskrisen im Leben von Menschen, was meint ihr, wie viele Gespräche über Glaubenskrisen ich mit Menschen habe und wie häufig ein oder der Auslöser ist, dass Menschen hier und jetzt Leid erleben und sich wünschen, dass es sich jetzt verändert, aber sie erleben es nicht. Es steht noch etwas aus und da kannst du ergreifen, wie du willst. Es ändert sich gerade nichts. So. Und es führt zu Überforderung, zu geistlicher Überforderung. Und es führt zu Lebensüberforderung. Wir wollen doch alles an Erfüllung aus diesem Leben rauspressen wie aus einer Zitrone. Aber so ist es nicht gedacht, ihr Leben. Die Botschaft lautet anders. Wir haben etwas verloren. Die Hoffnung, das Wissen und den Glauben daran, dass Jesus wiederkommen wird. Dass er kommt und an diesem Tag sein Reich aufrichtet, in Fülle und in Gänze. So, so schön und wundervoll, dass wir es in Himmel nennen. Nicht erst nach dem Tod, sondern hier und jetzt. Er wird kommen, vielleicht heute Nachmittag. Vielleicht heute Nachmittag. Das ist die Adventshoffnung, der dritte Aspekt. Und im Leben von Paulus sehen wir die Auswirkungen. Und in dem Text, den wir gerade gehört haben, dem Predigtext, hören wir die Auswirkung, die diese Hoffnung im Leben hat. Und wir müssen es neu lernen, auf diese Hoffnung zu schauen und unser Leben darauf zu bauen. Ich möchte mit einer Frage schließen. Was würde sich in deinem Leben ändern, wenn du davon überzeugt wärst, dass Jesus heute Nachmittag wiederkommt? Welche Auswirkung hätte das jetzt, wenn du davon überzeugt wärst? Was würdest du heute anders machen? Was würdest du tun oder lassen in deinem Leben? Wem würdest du von Jesus erzählen? Ganz konkret, was würde sich ändern, wenn du wüsstest, dass Jesus heute kommt? Hätte das Auswirkungen auf deine Einstellung, auf dein Verhalten, auf dein Leben? Was immer in deinem Leben anders wäre, dieses anders bedeutet Leben im Advent. Dieses Anders macht den Unterschied. Dieses Anders hat den Unterschied im Leben von Paulus gemacht. Dieses Anders hat ihn diesen Predigttext schreiben lassen. Und dieses Anders zu leben, würde auch in unserem Leben dazu führen, dass das, was Paulus hier aus der Gefangenschaft schreibt, in unserem Leben eine spürbare Realität wird. Ihr Lieben, ich wünsche es euch von ganzem Herzen, dass ihr dieser Hoffnung näher kommt. Denn der Herr ist nahe. Jesus kommt. Amen.